Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe spreche ich über die Vegas Golden Knights. Die Vegas Golden Knights sind wahrscheinlich eines der merkwürdigsten Teams, wenn man sich so die letzte Spielzeit anschaut und dann eben auch die Offseason. In der Saison 25-26, da belegten die Vegas Golden Knights am Ende tatsächlich Platz 1 in der Pacific Division mit 95 Punkten. Nur als Vergleich, die Washington Capitals verpassten in der Eastern Conference mit eben jenen 95 Punkten die Playoffs komplett. Vegas hatte 39 Siege, 26 Niederlagen, 17 extra Punkte. Nur die Los Angeles Kings, die haben da mehr Zähler über Overtime oder Penalty-Shootouts dann gesammelt. Vegas war aber in den Playoffs plötzlich richtig, richtig gut und wurde zeitweilig immer besser, je länger die Playoffs dauerten. Runde 1, 6 Siege gegen Utah, Runde 2, 6 Siege gegen Anaheim und dann sogar der Sweep im Western Conference Final gegen die Colorado Avalanche. Und auch im Stanley Cup-Finale gegen Carolina, da sahen sie sehr, sehr gut aus. 1-0 Führung, 2-1 Führung, aber dann wurde es gegen Ende doch etwas problematisch und sie verloren in der dritten Teilnahme in einem Stanley Cup-Finale dann letzten Endes mit 2-4 und es gab nicht den zweiten Stanley Cup-Sieg nach 2013. Bei den Statistiken in der letzten Saison, da war es so, dass sie bei den Toren auf Platz 14 lagen, bei der Verteidigung auf Position 12. Bei den Advanced Metrics, da waren sie aber besser. Corsi-Wert Platz 7, Expected Goals Platz Nummer 5, Torchancen auch Platz Nummer 5. Zeigt also wieder, grundsätzlich haben die Vegas Golden Knights nicht so schlecht gespielt, wie das dann auch der Rekord hergab, aber sie haben ein Problem gehabt, zum Beispiel dann auch ihre Dominanz und eben dann die Torchancen in Ergebnisse umzumünzen und sie haben mit einer Schussquote von 9, irgendwas Platz 18 belegt bei den Torschüssen. Ja, und dann gab es das große Problem, die Torhüterposition. Da lagen die Vegas Golden Knights bei 5 gegen 5 auf Platz 31 in der National Hockey League. Und wenn ich da gleich mal auch auf individuelle Zahlen schaue und einsteige, Akira Schmid war der einzige Torhüter, der ansatzweise bei plus minus 0 war mit minus 1. Alle anderen waren teilweise deutlich schlechter. Aiden Hill hatte minus 14,2 als Wert in der regulären Saison. Und wenn ich mir mal alle anderen Torhüter mit dazu nehme, dann landete er mit minus 14,2 auf Rang 93 von 98 Torhütern. Also lediglich 5 andere Goalies waren schlechter in der regulären Saison als Aiden Hill. Und er hat dafür nur 27 Spiele gebraucht für seinen Wert. Das heißt also, im Prinzip in jedem zweiten Spiel hat er ein Tor mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen, laut Goals Save Above Expected. Vegas war, ja natürlich muss man sagen, aktiv in der Offseason, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie man das ja, hätte erwarten können aus meiner Sicht. Sie haben Pavel Dorofeev, den besten Torjäger der beiden letzten Jahre, abgegeben. Keegan Cole, der ist jetzt in New York bei den Rangers, Dorofeev. Keegan Kolesar ist in Detroit. Keaton Korzek ist in Pittsburgh. Akira Schmid in Florida. Colton Sissons in Toronto. Und John Tortorella, der Head Coach, der erst ganz, ganz kurz vor Ende der regulären Saison übernommen hat, 7 Siege in 8 Spielen hatte, einmal noch einen Extrapunkt geholt hatte, dann 14 Siege in den Playoffs, also die Bilanz Insgesamt war, glaube ich, was waren das? 21-8-1 als Bilanz, also eine sehr, sehr gute Bilanz. John Tortorella ist aber wieder weg. Parker Weatherspoon kam aus Pittsburgh. Victor Olofsson, der hat letzte Saison bei Colorado und dann in Calgary gespielt. Mark Gatcomb war bei den New York Islanders. Und Mark Letestu ist der Assistant Coach, der neu dazu ist. Und natürlich Ryan Craig, der neue Cheftrainer bei den Vegas Golden Knights. Allerdings ein alter Bekannter, denn er ist schon seit Gründung der Vegas Golden Knights mit dabei, hat die ersten 6 Jahre als Assistant Coach gearbeitet und zuletzt das AHL-Team der Henderson Silver Knights betreut. Ja, die Vegas Golden Knights sind ein sehr, sehr erfolgreiches Team, seit sie in der NHL sind. Sie haben bei den Playoffs 76 Playoff-Spiele gewonnen, 15 Playoff-Serien. Das sind mehr als alle anderen Teams in diesen Kategorien und auch dreimal das Stanley Cup-Finale erreicht, wie gesagt 2023, dann der Sieg. Das ist also im Prinzip auch die Vorgabe für diese Spielzeit. Jetzt muss man ja sagen, wenn man sich die individuellen Zahlen anschaut bei den Vegas Golden Knights, dann sah das schon in der regulären Saison gar nicht so schlecht aus. Also zum einen hatten sie vorne mit Mana und Jack Eichel. Eichel der Topscorer mit 90 Punkten, 63 Vorlagen bei ihm. Dann Mana mit 80 Punkten. Auch eine gute erste Saison, in den Playoffs dann sowieso nochmal besser. Auch er hat 24 Tore gemacht, 27 Tore bei Eichel, 28 bei Mark Stone, 23 bei Barbashev, 24 bei Hertl. Und dazu 37 Tore von Pavel Dorofeev, der in der Saison zuvor auch schon 35 Tore erzielt hat. Und dieser Tausch von Dorofeev, der Abgang von Dorofeev, das ist wirklich eine Aktion, wo ich gesagt habe, das verstehe ich nicht ganz. Vieles, was die Vegas Golden Knights in den letzten Jahren gemacht haben, das muss man nicht gutheißen, das muss man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle heftig kritisieren. Nur meistens war es so, dass es sportlich und wirtschaftlich durchaus Sinn ergeben hat. Über Moral brauchen wir ja im Sport dann nicht sprechen. Aber in diesem Fall war das für mich ein Tauschgeschäft, das ja eigentlich auch vom Sportlichen her nicht so sinnvoll war, wie das, was sie sonst gemacht haben. Also Dorofeev, klar, der hat jetzt bei New York unterschrieben, hat da auch einen höher dotierten Vertrag, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er in Vegas einfach auch einen etwas niedrigeren Vertrag unterschrieben hätte, auch aufgrund der Steuersituation und auch aufgrund der Tatsache, dass er weiß, dass er da bei einem Stanley Cup Contender spielt. Und das ist ja jetzt bei den New York Rangers im Normalfall nicht so. Also das ist für mich schon eine sehr große Lücke, die da so ein bisschen reingerissen wird. Und auch eben etwas, wo ich sage, naja, da wäre ich vorsichtig. Die Vegas Golden Knights haben argumentiert, wenn du neben Eichel, neben Mana spielst, vielleicht auch neben Stone, dann machst du deine Tore. Und wer auch immer da jetzt im Line-Up landet in der Formation, der wird schon seine Treffer erzielen. Und wenn ich jetzt einfach mal schaue, wir haben jetzt hier die Lineups im Bild, beziehungsweise ich habe sie jetzt hier, wenn ihr den Podcast hört. Jack Eichel, Nummer 1 Center, Mark Stone und Ivan Barbashev, diejenigen, die ihm an die Seite gestellt werden in diesem Lineup. Ja, dann müssen eben die drei unter anderem auch für Treffer sorgen. In der zweiten Reihe William Karlsson mit Schmarner und Brett Howden. Brett Howden, sicherlich ein Phänomen, macht in den Playoffs mehr Tore als in der regulären Saison. Und ist aber da auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass eben Karlsson dort in der Mitte steht und in der Mitte dann auch trifft, beziehungsweise auch vorbereitet. Und ja, ich habe bei beiden ziemliche Fragezeichen, denn dass Howden so gut ist wie in den Playoffs, also wenn er ansatzweise so gut wäre, dann wäre das natürlich ein super Vertrag. Er bekommt 2,5 Millionen pro Saison, auch noch für die nächsten Spielzeiten. Also sollte er wieder so scoren, mega, nur irgendwo in der Hauptrunde muss ja auch was kommen. Also bei ihm könnte man schon drauf hoffen, dass er vielleicht einen Teil dieser 37 Tore dann von Dorofeev mit auffängt. Karlsson ist ein guter Spieler, ist aber häufig verletzt. Und das ist eben eines der Probleme, dass die Vegas Golden Knights sowieso generell haben. Auch vorne einen Mark Stone. Auch Eichel hat, glaube ich, nur 74 Partien gemacht. Die sind alle irgendwie verletzungsanfällig und ja, dann auch nicht so, dass du immer darauf bauen kannst, dass du dein volles Line-Up hast. Wenn Vegas komplett ist, gar keine Frage, sind sie ein wirklich gutes Team. Mit Schmaner fand ich in der regulären Saison schon okay und er hat dann in den Playoffs richtig gute Leistungen gezeigt. Frei vom Druck, wäre MVP geworden, hätte Vegas den Stanley Cup geholt, also war kurz davor, die Conn Smythe Trophy da auch zu gewinnen. Und hat gezeigt, einfach was für ein guter Spieler er sein kann, wenn er befreit aufspielt. Und ich war ja auch einer derjenigen, der ihn kritisiert hat in Toronto und ich finde auch immer noch zu Recht, also ich rück da auch nicht von ab, dass man sagt, er hat einfach nicht performt. Punkt. Die Zahlen gaben ja auch nichts anderes her. Das heißt ja nicht, wenn ich dann eine Analyse habe und sage, der hat in den entscheidenden Spielen in Toronto versagt, ganz klar, dann ist das ja nichts, wo ich sage, dass es auf Dauer sein muss, sondern es war einfach eine Analyse der Leistung. Und jetzt muss man halt sagen, in seiner ersten Saison in Vegas eine sehr gute Hauptrunde und überragende Playoffs. Am Ende auch ein Stück weit dann ein bisschen zu wenig, um den Stanley Cup zu gewinnen. Aber an ihm lag es nicht, sondern er hat sein Team erstmal auch dahin geführt und sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Dritte Reihe, Thomas Hertl, Braden Bowman und Viktor Olofsson. Hertl bei 5 gegen 5, boah, schwierig, ein Powerplay-Spezialist. Natürlich, klar, ich habe gesagt, auch wieder über 20 Tore, aber eben dann auch viel über das Powerplay. Und ja, da ist es so, ich will übrigens einmal gucken, ich glaube, ich hatte in den Statistiken zum Powerplay selbst nichts gesagt, das Powerplay lag auf Rang 6, also das war gut, hat ihnen eben auch geholfen. Ja, der Hertl wirklich eher nur fürs Powerplay, hat dann auch in den Playoffs sehr lange nicht getroffen, dann zwar zwischendurch mal wieder, aber es hat auch bei ihm dann am Ende so ein bisschen was gefehlt, finde ich, nicht zuverlässig genug. Und ja, dritte Reihe ist ja natürlich schon gut aufgehoben. Viktor Olofsson hat bei den Avs gespielt, wurde da getauscht gegen Nazem Kadri in Calgary gelandet, hat vor ein paar Jahren schon mal in Vegas gespielt, ist auch so ein Streaky-Spieler, den musst du auch ganz genau in einer speziellen Konstellation einsetzen, häufig im Powerplay, der hat einen guten Schuss, die Frage ist halt, ob er mit seinem Schuss oder mit der Positionierung nicht vielleicht auch zum Beispiel einem Shea Theodore so ein bisschen die Position wegnimmt, also ja, auch nicht so super und ohne Fragezeichen diese dritte Reihe. Vierte Reihe, Nick Daud, Mark Gatcomb und Alexander Holz aktuell. Bei Holz würde ich fast darauf wetten, dass er nicht da landet, sondern dass er eher in der AHL landet oder halt wirklich nur mal zum Aushelfen da ist. Nick Daud und Gatcomb so ein bisschen, ja, das soll die Identity-Line werden. Sie hatten immer Reihen, die hart waren, die schwierig zu bespielen waren, die Vegas Golden Knights, auch viel mit Sandpaper, Grit mit dabei. Das sehe ich da jetzt so ein bisschen im Moment, aber da fehlt eigentlich noch ein Dritter im Bunde, um dann diese Reihe wieder wirklich positiv gesagt zu den ekligsten in der NHL mitzumachen. In der Verteidigung Braden McNabb und Shea Theodore. McNabb, ja, ganz hart im Nehmen, haben wir gesehen im Stanley Cup-Finale. Shea Theodore, vielleicht auch immer noch einer der unterschätztesten Verteidiger in der gesamten NHL. Zweite Verteidigerpaar, Noah Hennefin, Rasmus Andersson. Die waren schlecht nachher. Die beiden waren schlecht. Die beiden sind eine der Ursachen dafür gewesen, dass dann am Ende Carolina sich durchgesetzt hat. Ich erinnere, ich meine, es war Spiel 2 oder Spiel 4, dieser Scheibenverlust hinterm Tor bei Führung von Vegas von Rasmus Andersson. Und da war es dann halt so, dass er ja damit im Prinzip dann das Comeback von Carolina in dem Spiel eingeleitet hat. Und er war einfach nicht, auch wieder nicht spritzig genug, nicht handlungsschnell genug. Man hat in den Jahren zuvor, war zum Beispiel Ryan Suter immer so ein Kritikpunkt bei Dallas, der dann zu langsam war, zum Beispiel auch in den Serien gegen die Vegas Golden Knights. Und für mich war es jetzt so, dass Rasmus Andersson ein klarer Schwachpunkt war in der Verteidigung. Jetzt ist natürlich auch etwas, letztes Jahr ist er gekommen im Trade, hat jetzt einen Vertrag unterschrieben, aber für mich zum Beispiel auch bei dem Vertrag, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist 1,5 Millionen zu hoch. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, du erzählst doch die ganzen Folgen immer, Salary Cap Space steigt so oder so. Was stören denn da die 1,5 Millionen? Das ist doch gar nicht so schlimm. Naja, die 1,5 Millionen wären Geld gewesen, was man zum Beispiel für einen Dorofeev gehabt hätte. So, und wenn du dann bei einigen der Verträgen 1,5 Millionen abziehst und dann vielleicht einen Spieler abgibst, der qualitativ nicht so ist, wie das eben in Pavel Dorofeev ist, dann könnte Pavel Dorofeev weiterhin im Lineup der Vegas Golden Knights stehen und sie hätten auch dieses Problem vorne im Angriff nicht. Das also mal zu dieser Personalie und zu der Auswirkung von 1 Million mehr bei einem Vertrag zum Beispiel. Hinten Parker Weatherspoon und Jeremy Lauzon. Lauzon auch nachher gut gespielt insgesamt in den Playoffs. Ja, und Parker Weatherspoon kommt aus Pittsburgh. Muss ich da auch erst finden, aber dritte Verteidigerpaar ist da auch für mich gut besetzt. Übrigens, weil ich eben die Verträge erwähnt habe, Vegas hat aktuell minus 8,6 Millionen beim Salary Cap Space. Das darf man während der Sommerpause, allerdings sind diese minus 8,6 Millionen auch ein bisschen irreführend, denn 8,8 Millionen bezahlen sie nächste Saison noch Alex Pietrangelo, der war ja letzte Saison auf Long-Term Injury Reserve und ich gehe mal davon aus, dass das in der kommenden Spielzeit auch so sein wird. Das heißt, damit hätten sie quasi genau den Salary Cap Space ausgeschöpft bis auf 100.000 irgendwas und hätten aber auch keinen Handlungsspielraum mehr für andere Dinge. Pietrangelo wahrscheinlich jetzt vor dem Karriereende, da gab es auch zum Saisonende nochmal wieder so Gerüchte, naja, nee, er will doch zurückkommen, möchte doch noch weiterspielen. Das muss man wirklich abwarten. Also meine Prognose wäre, er spielt nicht mehr. Wenn er spielen sollte, haben sie ein Problem, weil sie diese 8,8 Millionen an Gehalt nicht zur Verfügung haben aktuell. Das heißt, da müssten sie irgendwie freischaufeln und da reden wir dann auch eben nicht über. Also wir reden dann entweder über einen der sehr guten Spieler, den sie abgeben müssen, oder wir reden halt über zwei, drei Rollenspieler. Also das wäre jetzt nicht mal so ohne weiteres dort abzufangen von den Vegas Golden Knights. Man könnte jetzt argumentieren, einer der Spieler, den sie abgeben könnten, das wäre Aiden Hill. Ich habe ja vorhin schon mal die Torhüter-Situation kurz angeschnitten mit den Zahlen aus der regulären Saison, wo sie alle negativ waren und wo Aiden Hill dann den schlechtesten Wert insgesamt hatte von den Torhütern der Vegas Golden Knights. Er bekommt in der nächsten Saison am meisten Gehalt, was die Torhüter betrifft. Aktuell sind das zwei Torhüter und Aiden Hill bekommt 6,25 Millionen. Das wäre ein Tauschkandidat, wenn sie was Größeres machen wollen oder machen müssten, die Vegas Golden Knights. Nur zwei Dinge. Erstmal musst du einen Abnehmer finden und zweitens, du brauchst ja trotzdem einen anderen Torhüter. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Person auf der Torhüterposition, Carter Hart. Der bekommt an Gehalt 2 Millionen. Und bevor wir jetzt noch auf die Gehaltssachen eingehen, möchte ich nur noch mal erwähnen, dass der kanadische Eishockeyverband weiterhin die Sperre und die Suspendierung von, ich glaube, 4 von 5 Spielern bei dem Skandal um das World Juniors Team von vor ein paar Jahren aufrecht erhält. Und Carter Hart ist einer derjenigen, der suspendiert bleibt. Also so viel, ich habe vorhin ein bisschen über Moral im Sport gesprochen, so viel zum Thema Moral im Sport, das ist den Vegas Golden Knights herzlich egal. Ich finde aber, sie müssen auch bei jeder Gelegenheit damit leben. Und ich finde auch, man sollte eigentlich regelmäßig auch in den Pressekonferenzen immer mal wieder nachfragen, um ihnen einfach dermaßen auf die Nerven zu gehen, dass sie vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen ins Grübeln kommen. Weil die Personalie ist für mich normalerweise untragbar. Aber zu den sportlichen Leistungen von Carter Hart. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, super Torhüter, hat sein Team ins Stanley Cup-Finale geführt, hat vor allem im Conference-Finale gegen die Avs eine überragende Leistung gebracht, ganz, ganz stark gespielt, seinen Teams auch manche Partie gewonnen. Nur am Ende sagen die Zahlen aus, dass er einfach nur Durchschnitt war. Und dass die Vegas Golden Knights in Runde 1 und 2 viel Glück hatten. In Runde 3 war er sehr heiß, das muss man sagen. Da hat er viel dazu beigetragen, dass sie dort gewonnen haben und diesen Sweep auch geschafft haben. Aber im Stanley Cup-Finale war er auch nicht gut. Er hat am Anfang okay gehalten, aber es wurde immer schlimmer, je länger die Finalserie dauerte. Und ich habe das ja dann auch in meiner Übertragung, und es hören ja hier auch ein paar Schweizer mit zu. Ich hoffe, die haben auch dann bei MySports die Spiele gesehen und da vielleicht auch mal reingehört. Ich habe das da dann auch in der Übertragung gesagt. Am Anfang war es ja so, wir haben sehr viel über Rekorde geredet, aber Rekorde waren eben auch die Gegentore der Torhüter in den ersten Spielen und dazu gehörte Carter Hart und der ist nie ausgewechselt worden und nie ausgetauscht worden, hat alle 22 Spiele in den Playoffs gemacht für die Vegas Golden Knights und am Ende bei Goal Save Above Expected plus 2, ja, das ist nicht so wirklich viel, um das mal als Wert da mit anzubringen und dementsprechend kann man sich jetzt überlegen, ist das ein Torhüter-Duo, was für einen Titelkandidaten ausreicht? Ist es wirklich so, dass die Vegas Golden Knights mit diesen beiden Goalies einen Stanley Cup gewinnen können? Ist es so, dass sie mit diesen beiden Goalies eine Division gewinnen sollten? Das ist eine Frage und das ist natürlich etwas, wo wir dann auch bei dem Thema Gegner und ja, dann auch Division ankommen, denn ich glaube, dass die Vegas Golden Knights einfach von vielen Dingen extrem profitiert haben im letzten Jahr. Sie haben zum einen davon profitiert, dass die Pacific Division schlecht war. Das Zitat mit diesem Pillowfight von McDavid war ja nicht aus der Luft gegriffen. Das zweite ist, sie haben dann davon profitiert, dass sie in der ersten und zweiten Runde zwei sehr unerfahrene Teams hatten. Das kann man natürlich als Gegenargument bringen. Naja, das erfahrenste Team und beste Team der regulären Saison haben sie danach auseinandergenommen. Da muss man aber auch sagen, komplett auseinandergenommen haben sie die Fs nicht. Es war da auch viel Spielglück mit dabei in den Partien. Und wenn sie in den ersten Runden einen besseren Gegner gehabt hätten, würde ich behaupten, wären die Vegas Golden Knights gar nicht so weit gekommen. Denn sie haben sich dann reingespielt und auch Carter Hart hat seine Form gefunden. Auch in Runde 1 und 2 war er nicht so überragend, wie das dann nachher später der Fall war. Jetzt haben wir natürlich in der nächsten Saison wieder die Situation, dass die Pacific nicht wesentlich verändert ist. Ich glaube, nehme ich jetzt ein bisschen dann auch wieder aus der Sendung von den Edmonton Oilers, dass die Oilers für mich der klare Favorit sind dort in der Division. Ich erwarte auch, dass sie wirklich mal von Anfang an in der Saison gut spielen und auch von Anfang an vorne liegen. Also, da würde ich sagen, das ist ein Team, wo die Vegas Golden Knights auf jeden Fall schon mal dahinter sind. Dann wird es aber schon wieder dünn, denn von allen anderen, wenn wir uns jetzt wirklich mal den Kader angucken, der Vegas Golden Knights, Verletzungsprobleme hin und her, Dorofeev fehlt hin und her, wir haben gesehen, viele können aber trotzdem scoren. Man kann ja auch sagen, Mitch Marner könnte vielleicht mal 30 oder 35 Tore machen im nächsten Jahr. Auch Jack Eichel, dass der nicht öfter trifft, ist eigentlich auch manchmal so ein bisschen selbstverschuldet, weil er eher passt oder nochmal eine andere Lösung sucht, anstatt dann mal den Abschluss zu nehmen. Also auch da könnte es Verbesserungen geben. Das heißt für mich Edmonton vorne in der Division und dahinter sind die Vegas Golden Knights, denn ich sehe nicht Anaheim, auch nicht Los Angeles besser. Die San Jose Sharks haben sich verbessert, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber kommen sie an die Vegas Golden Knights ran? Naja, das Problem wirklich für Vegas sind für mich halt in der Endabrechnung zwei Sachen. Einmal die Torhüterposition. Wenn da beide so spielen, wie sie das letztes Jahr gemacht haben in der regulären Saison, dann haben sie wieder Probleme. Und es ist die Verletzungsanfälligkeit, weil du eben wirklich viele Spieler hast, die nicht durchgehend gesund sind. Und da ist eben dann ein Punkt, ja, wo sie irgendwo dann auch vielleicht mal wieder ein paar Spiele verlieren, weil einfach zwei, drei der besten Spieler fehlen. Und dann kommt am Ende, und das habe ich bisher noch nicht erwähnt, weil es für mich dann in die beiden Hauptpunkte, die Storyline und den Erfolgsmaßstab auch ein bisschen mit reinspielt. Also Erfolgsmaßstab hake ich mal ganz schnell ab, ist der Stanley Cup, alles darunter ist eine Enttäuschung in Vegas, deswegen war die letzte Spielzeit auch nicht gut. Und sie waren da sehr, sehr ehrlich, auch was die Trainerposition betrifft mit Bruce Cassidy, jetzt, ne, Zeitpunkt und so weiter und wen sie da verpflichtet haben, kann man drüber diskutieren. Aber alles andere als der Stanley Cup ist ein Fehlschlag bei den Vegas Golden Knights. Jetzt aber zur Storyline. Und ich habe bisher viel über Spieler geredet, über andere Teams im Prinzip auch mit der Division, aber ich habe noch nicht den neuen Coach erwähnt. Und das wird für mich die Storyline sein, die die Saison der Vegas Golden Knights bestimmt. Wie gut funktioniert Ryan Craig als Cheftrainer in der National Hockey League. Er war schon Assistant Coach unter mehreren Trainern. Er war eben in den letzten Jahren in der AHL verantwortlich, da übrigens auch ganz schnell abgehakt das Thema Prospects. Die gibt es im Prinzip bei den Vegas Golden Knights so gut wie gar nicht. Carl Lindbom wäre ein Prospect, der hat als Torhüter letzte Saison auch schon 8 Spiele gemacht. Da, naja, so durchwachsen gespielt und ich glaube, sie wollen ihn im nächsten Jahr noch nicht als einen der Torhüter einsetzen. Das wäre höchstens eine Konstellation, wo du sagst, du tauschst Aiden Hill, Lindbom wird hochgezogen, du hast dann Hill und Carter Hart als Torhüter-Duo. Da würde ich auch sagen, da baust du viel darauf, dass irgendeiner von den beiden aus welchem Grund auch immer heiß läuft und dir dann wirklich Serien gewinnen muss. Also das halte ich für schwierig. Ryan Craig als Cheftrainer, die wichtigste Storyline bei den Vegas Golden Knights, einfach weil er neu mit reinkommt, weil er vielleicht auch einen etwas anderen Ansatz hat, was die Spielweise betrifft. Das muss man jetzt schauen, wie das dann auch auf dem Eis aussieht. Weil er natürlich auch ein bisschen anders ist, was so die, sage ich jetzt mal, Veteranen betrifft. Denn wenn wir uns mal die Coaches angucken, die bei den Vegas Golden Knights in der Geschichte bisher aktiv waren, dann waren das alles sehr etablierte, eher ältere, erfahrene Coaches. Ne? Also wenn wir Gerard Gallant uns anschauen, der mit angefangen hat, dann Pete DeBoer, Bruce Cassidy und jetzt eben John Tortorella. Das sind natürlich die absolut lange Jahre etablierten Trainer gewesen und die haben natürlich auch aufgrund ihrer Vita einfach, glaube ich, viel, viel Respekt sich verdient, dann eben entsprechend auch. Und bei Craig bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, naja, er ist ja lange auch in der Franchise und müsste ja auch ein paar Spieler kennen. Die kennt er aber nicht, weil er in der Franchise ist, also nicht, weil er im AHL-Team war und die Prospects sind hochgekommen, sondern er kennt sie, weil er Assistant Coach war bis vor 3,5 Jahren dann insgesamt. Und ja, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da könnte so ein bisschen Konfliktpotenzial auch bestehen. Ist vielleicht auch ein bisschen dann eine Herausforderung, wenn es dann wirklich doch nicht laufen sollte. Wie ruhig und wie geduldig ist dann auch das Management und wie sehr vertrauen sie dann auch diesem Erstjahres-Rookie-Coach? So muss man es ja nun mal sagen, auf der Cheftrainerposition. Ich glaube ganz einfach, dass da auch Kelly McCrimmon und George McPhee gefragt sind, vielleicht auch mal etwas ruhiger zu agieren und eben den Coach manchmal auch aus der Schusslinie zu nehmen. Wobei, da bin ich mir ziemlich sicher, da haben sie sowieso die Bereitschaft. Sie nehmen sich ja oft auch eher selber dann quasi zu wichtig und machen nochmal ein Thema und ein Fass auf, wo man vielleicht einfach auch mal nichts sagen sollte. Also, ja. Vielleicht wird es auch interessant sein zu sehen, wie er mit den Medien umgeht, denn auch das war ja ein Thema im letzten Jahr. Und ich meine, einen Zweitrunden-Pick abzugeben, wenn man sowieso nicht so viele Prospects und Picks hat. Gut, aber offensichtlich konnten sich die Vegas Golden Knights das leisten und haben eben da dann die Medien auch entsprechend behandelt. Bei den Draft-Picks ist es übrigens so, dass sie im nächsten Draft keinen Erstrunden-Pick haben, keinen Zweitrunden-Pick. Sie haben 2 Drittrunden-Picks und dann danach nochmal so ein bisschen. In der Spielzeit danach, 2028, beziehungsweise im Draft 2028, da haben sie 2 Erstrunden-Picks, den eigenen noch und einen der New York Rangers, den sie getauscht haben, dann gegen Pavel Dorofeev. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sage, einen dieser beiden Picks mindestens werden sie irgendwie auch wieder mit reinwerfen in der Saison vor der Trade-Deadline, vielleicht dann auch für einen Torhüter. Und ich meine, da sind wir dann auch noch beim Punkt, Connor Hellebuck will weg aus Winnipeg und Vegas wird auch immer wieder als ein Team genannt. Ich glaube, Dylan Larkin hatte die mit auf seiner Liste, auch als mögliches Team. Da ist allerdings auch die Frage, wie das funktionieren soll, weil sie dann ja auch ein paar Dev-Spieler mit abgeben müssten. Und da dann Larkin auch kein kleines Gehalt mitbringt. Ja, ich bin mir aber auch da sicher, es wird mehrere Aktionen geben, wieder der Vegas Golden Knights, die zumindest für ein bisschen Grummeln sorgen bei den anderen Teams und auch bei Fans der anderen Teams, weil die Vegas Golden Knights, und das habe ich am Anfang einleitend gesagt, wirklich ein merkwürdiges Team sind, was viele Aktionen betrifft. Und jetzt nochmal als Fazit, sie geben eben den besten Torjäger ab, sie geben ihren Coach ab, der sie fast bis zum zweiten Stanley Cup-Sieg geführt hat. Und trotzdem musst du sagen, insgesamt reicht der Kader, denke ich, locker für die Playoffs. Und was dann möglich ist, haben wir im letzten Jahr gesehen, wobei ich meine Zweifel daran habe, dass das in der kommenden Saison wirklich mit dem aktuellen Lineup so funktionieren würde. Das waren meine Ausführungen zu den Vegas Golden Knights. Und in der Vorschau-Serie geht es dann weiter in der nächsten Ausgabe mit den Pittsburgh Penguins. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen, schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.